In der heutigen News-Episode sprechen wir darüber, wie Regierungen und Zentralbanken aktuell versuchen, mit gigantischen Summen die Wirtschaft am Laufen zu halten. Wir schauen uns an, welche Auswirkungen diese Maßnahmen auf unser Geld- und Finanzsystem haben. Und wir beantworten die Frage, warum die aktuelle Krise eine Einführung digitaler Zentralbankwährungen beschleunigen könnte. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Ja, heute wieder mal eine News-Episode. Mein Name ist Alexander Bechtel. Ich bin immer noch Doktorand an der Universität St. Gallen, kurz vor dem Abschluss meiner Promotion. Und auf der anderen Seite der Leitung, wie bei jeder News-Episode,
sitzt der Michael. Herzlich willkommen, Alex. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe wieder frische News aus Zürich mitgebracht, wo ich inzwischen in der Unternehmensberatung bei Accenture arbeite.
Alles klar. Wir machen heute, wie gesagt, mal wieder eine News-Episode. Wir weichen ja aktuell etwas vom Release-Plan ab. Normalerweise veröffentlichen wir hier ja alle zwei Wochen diesen Podcast. Das Coronavirus zwingt uns jetzt dazu, die Frequenz etwas zu erhöhen. Das heißt, es gibt jetzt mal an drei Wochenenden hintereinander einen Podcast. Heute versuchen wir mal, das Thema Corona mit den Kernthemen dieses Podcasts zu verbinden. Das heißt, wir reden über Regierungen und Zentralbanken und wie sie versuchen, mit gigantischen Summen die Wirtschaft am Laufen zu halten. Wir schauen uns dann an, welche Auswirkungen das auf unser Geld- und Finanzsystem hat. Und wir beantworten am Ende auch noch die Frage, ob diese Krise aktuell eventuell die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen beschleunigen könnte. Ja, damit keine Langeweile aufkommt, haben wir die Themen anhand von vier Thesen strukturiert. Und ich würde vorschlagen, dann steigen wir auch gleich ein mit der ersten These. Und die erste These lautet: Für die aktuelle Pandemie gibt es keine Blaupause. Also hier schwingt so ein bisschen die Frage mit, was können wir aus historischen Krisen lernen, um Handlungsempfehlungen für die aktuelle Situation abzuleiten. So, was wir gemacht haben ist, wir haben uns mal die letzten gut 100 Jahre angesehen und haben uns vier Krisen herausgepickt und wollen jetzt einfach mal schauen, was wir aus diesen Krisen lernen können, ob diese Krisen ähnlich sind wie die heutige Krise und wo sie sich eventuell unterscheiden. Und am besten, wir steigen mal in umgekehrter Reihenfolge ein. Das heißt, wir starten mit der neuesten Krise, mit der die am wenigsten lange zurückliegt. Und das wäre die Finanzkrise 2008, 2009. Da können sich sicherlich viele noch dran erinnern. Ja, die Frage ist, wie unterscheidet sich jetzt die heutige Krise von der Finanzkrise? Und da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Unterschied. Und zwar ist die aktuelle Krise keine Banken- oder Finanzkrise im engeren Sinne. Was ja 2008, 2009 der ganz definierende Faktor der Krise war, war es, dass es sich um eine Bankenkrise gehandelt hat. Lehman Brothers ist pleite gegangen und aus dem Bankensektor ist die Krise dann auf die Realwirtschaft übergesprungen. Heute ist es genau der umgekehrte Fall. Wir haben einen realwirtschaftlichen Angebots- und Nachfrageschock. Das heißt, Corona sorgt dafür, dass nichts mehr gekauft wird, nichts mehr produziert wird. Und eventuell kann es sein, dass sich dieser realwirtschaftliche Schock dann in einem zweiten Schritt auch auf den Finanzsektor, vor allem auf den Bankensektor, auswirkt. Das wissen wir aktuell noch nicht. Die Banken sind Gott sei Dank heutzutage besser aufgestellt und sind in der Lage, aktuell Kredite weiterzugeben, natürlich mit Unterstützung des Staates. Aber die Banken spielen aktuell eher die Rolle der Unterstützer, die uns eventuell dabei helfen, aus der Krise schneller herauszukommen. Und in der Finanzkrise waren sie, wie gesagt, eher das Problem.
Ja, interessant. Ich springe mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit, nämlich in die Weltwirtschaftskrise der 1930er. Diese begann mit dem New Yorker Börsencrash im Oktober 1929 und hat sich dann durch die ganzen 30er Jahre gezogen. Es gibt Parallelen zu heute, nämlich dass die Industrieproduktion stark zurückgegangen ist, der Welthandel ist zurückgegangen, die internationalen Finanzströme sind auch zurückgegangen und die Welt weltweite wirtschaftliche Gesamtleistung ist schwächer geworden. Das beobachten wir ja zu Teilen auch jetzt bereits noch zu Beginn der Corona-Pandemie. Aber es gab eben auch Unterschiede in der Weltwirtschaftskrise zu heute, nämlich dass die Gesellschaft während der Weltwirtschaftskrise in eine Deflationsspirale gerutscht ist und eben auch eine richtige Bankenkrise ausgebrochen ist und viele Unternehmen zahlungsunfähig geworden sind. Das zumindest beobachten wir jetzt noch nicht. Es gibt ja noch keine Bankenkrise und durch die starken staatlichen Maßnahmen sind Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig. Was auch nicht passiert ist, damals in der Weltwirtschaftskrise aber schon, ist, dass eine massenhafte Arbeitslosigkeit über mehrere Jahre ausgebrochen ist, die dann wirklich soziales Elend und politische Krisen verursacht hat.
Gut, das wissen wir jetzt noch nicht, was uns noch erwartet. Wenn man mal in die USA sieht, sieht man ja, dass die Arbeitslosenanträge unglaublich in die Höhe geschossen sind. Also da reden wir jetzt auch schon von Millionen. Ich glaube, was den Unterschied machen könnte in der heutigen Krise, ist, dass die Staaten sehr, sehr viel aggressiver eingreifen und versuchen, dem Ganzen entgegenzuwirken. Das ist meines Wissens nach ja damals kaum oder gar nicht passiert und deswegen ist man damals auch wirklich in so eine Deflationsspirale reingerutscht und das hat sich ja fast über ein Jahrzehnt hingezogen, bis man da wieder einigermaßen rausgekommen ist. Und ja, im Endeffekt war es der Zweite Weltkrieg und die vielen Ausgaben, die da dann getätigt wurden, die der Krise dann ein Ende gesetzt haben.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Was man damals auch noch beobachtet hat, war ein stärker ausgeprägter Protektionismus. Also zumindest in der EU beobachtet man jetzt noch nicht, dass die Länder sich völlig abschotten und aufhören, sich gewisse Waren vorzuenthalten.
Aber auch hier sieht man ja die Parallelen, die Grenzen sind geschlossen, ja, es wurden teilweise keine Schutzmasken mehr geliefert. Also die Schweiz hat ja ziemlich lange auf Masken aus Deutschland gewartet, beispielsweise. Ich habe auch von Geschichten gehört, dass die US-Armee in China einfach komplette Container an Masken mehr oder weniger gestohlen hat, ja. Also man merkt schon auch, dass in der Krise ist es auch heute so, dass sich da jeder selbst der Nächste ist. Das fängt beim Klopapier an und hört bei den Schutzmasken auf globaler Ebene auf.
Und wir sind ja auch erst am Beginn des Ausbruchs. Fairerweise muss man halt jetzt bei der These Blaupause noch zugeben, dass wir erst zu Beginn sind. Ja, wir bleiben optimistisch, aber man weiß es halt noch nicht ganz sicher.
Genau. Michael, vielleicht kannst du solange ich jetzt ein bisschen rede, nochmal dein Mikro ein kleines bisschen lauter stellen. Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen leise. Und solange du das magst, würde ich dann mal zur nächsten Krise gehen. Und zwar haben wir die Hyperinflation 1923. Da habe ich in der letzten Episode vor einer Woche schon dazu gesprochen. Diese Krise ist relativ interessant, denn sie ist dahingehend ähnlich der heutigen Krise, dass es da einen mehrmonatigen, ich glaube 2 bis 3 Monate, einen Lockdown gab. Es war damals so, dass französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet einmarschiert sind, um Reparationszahlungen durchzusetzen. Und die deutsche Regierung hat damals mit einem mehr oder weniger Generalstreik reagiert. Das heißt, die Leute sollten zu Hause bleiben, sollten nicht mehr arbeiten gehen, es wurde nichts mehr produziert, kaum mehr etwas konsumiert. Und gleichzeitig hat aber die deutsche Regierung Geld gedruckt, um die ausgefallenen Gehälter der Streikenden zu bezahlen. Und nach der Aufhebung dieses Lockdowns ist dann eben diese neue Liquidität auf eine relativ geringe Gütermenge getroffen und dadurch ist die Inflation eskaliert. Ja, und das hat natürlich Parallelen zu heute, weil auch heute aktuell gibt es eben diesen Lockdown. Viele Geschäfte sind geschlossen, wir konsumieren sehr wenig, es wird sehr wenig produziert. Und deswegen gibt es jetzt eben diese Idee, diese Vorstellung, dass wenn wir die Wirtschaft wieder öffnen und zum Laufen bringen, dass wir dann eben auch in eine Situation der Inflation kommen, weil ja auch aktuell die Staaten sehr, sehr viel Geld in die Märkte pumpen und diese ausgefallenen Gehälter übernehmen, zumindest durch Hilfskredite. Aber da möchte ich jetzt nochmal auch als Ergänzung zur letzter Woche erwähnen, dass die Situation 1923 das schon noch anders war als heute, denn es war eigentlich vor diesem Jahr 1923 das Kind damals schon in den Brunnen gefallen. Der Generalstreik war im Endeffekt nur dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denn es war während des Krieges und auch in den Jahren nach dem Krieg hat die Mark damals sehr, sehr stark abgewertet. Also nur mal, um euch eine Zahl zu nennen, im Oktober 1921 hatte die Mark nur noch ein Hundertstel ihres Wertes vom August 1914, also dem Kriegsbeginn. Und noch mal ein Jahr später hatte sie nur noch ein Tausendstel ihres Wertes. Also wir hatten da schon sehr, sehr hohe Inflationsraten, auch vor dieser Hyperinflation. Und wie gesagt, dieser Generalstreik hat dann wirklich nur dieses Fass zum Überlaufen gebracht. Also was ich damit einfach klar machen möchte, 2 Monate Lockdown und Notfallkredite reichen jetzt noch nicht aus, damit wir heute eine Hyperinflation bekommen. Es ist natürlich eine realistische Gefahr, dass die Inflationsraten steigen werden, aber die Situation ist doch nochmal anders als 1923.
Alles klar, und jetzt springen wir nochmal weiter in die Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1918, in dem die spanische Grippe ausgebrochen ist. Es handelt sich dabei um die verheerendste Influenza-Pandemie in der Geschichte. Diese hat sich dann auch in 3 Wellen noch bis 1920 ausgebreitet. Zahlen sind hier schwierig zu bemessen. Man geht davon aus, dass von einer Weltbevölkerung von 1,8 Milliarden Menschen damals bis zu 100 Millionen Menschen starben. Das wäre mehr als im Ersten Weltkrieg. Hier gibt es wieder Parallelen zu heute, sodass es als potenziell als Blaupause dienen könnte. Nämlich, dass viele Unternehmen vor erheblichen wirtschaftlichen Problemen standen. Die Arbeiter fehlten dann im Zuge der mehrjährigen Krise und andere Unternehmen mussten zeitweilig geschlossen werden, weil die Nachfrage zurückging und die Arbeiter fehlten. Aber es gibt jetzt wieder Unterschiede zu heute. Damals waren vor allem 20- bis 40-jährige Menschen betroffen. Und der wichtigste Punkt ist, dass die Regierung damals ganz anders aufgetreten ist. Sie sah nämlich die spanische Grippe nicht als vordringlich an, obwohl die Letalitätsrate relativ hoch war. Es gab auch wiederum von Seiten der Bürger keine ausgeprägte Erwartungshaltung an den Staat, überhaupt als gesundheitspolitischer oder fiskalpolitischer Akteur in Erscheinung zu treten, sodass bei der spanischen Grippe quasi der Faktor Gesundheit eher runtergewichtet wurde und der Faktor Wirtschaft hochgewichtet blieb, was man am Dow Jones ablesen kann, der zwischen 1918 und 1990 tatsächlich zweistellig gestiegen ist. So dass also der wirtschaftliche Schaden geringer war.
Ja, das ist, denke ich, wirklich ein großer Unterschied zwischen damals und heute, dass heute die Staaten da so aggressiv einspringen und es in erster Linie wirklich um das Retten von Menschenleben geht. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass damals direkt nach dem Ersten Weltkrieg, da waren Menschenleben, es hört sich vielleicht jetzt komisch an, nicht ganz so viel wert wie heute. Und da hat man sich jetzt keinen Finger krumm gemacht, übertrieben gesagt, um irgendwelchen sowieso alten und kranken Menschen noch das Leben zu retten. Und das ist, finde ich, heute schon so ein Ausdruck unserer Wohlstandsgesellschaft, dass wir uns das leisten können und auch leisten wollen, dann eben möglichst wenig Menschenleben hier zu verlieren in so einer Krise. Und deswegen ist der Staat und auch die Zentralbank, glaube ich, heute viel, viel aggressiver, als es noch vor in den 20er Jahren war.
Ja, ich finde, gut, dass du das in so klare Worte packst und das ist halt auch wirklich die Diskussion, die hier geführt werden muss und wahrscheinlich auch geführt wird, inwieweit man die Faktoren Gesundheit und Wirtschaft gewichten möchte als Gesellschaft.
Genau, und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema, denn wie diese Gewichtung dann ausfällt, determiniert ja auch, inwieweit jetzt die Zentralbanken und die Staaten eingreifen sollten in die Wirtschaft. Ja, das grundlegende Problem ist aktuell ja die Liquidität, die fehlt. Es werden keine Waren verkauft, deswegen kommt auch kein Geld rein. Die Löhne müssen bezahlt werden, Mieten müssen bezahlt werden, Zinsen für laufende Kredite müssen weiter bezahlt werden. Und deswegen springen jetzt eben Zentralbank und Regierung ein über Geld- und Fiskalpolitik, um eben den Unternehmen und den Arbeitnehmern durch diese Krise zu helfen. Es ist ganz allgemein so, dass die Geldpolitik, da geht es jetzt hauptsächlich um Staatsanleihenkäufe, das ist so die Hauptmaßnahme, die hier aktuell gefahren wird. Die Zinsen sind ja bereits in den meisten Ländern auf Null, das heißt, da ist nicht mehr viel Spielraum. Geldpolitik heißt deswegen unkonventionelle Maßnahmen, in allererster Linie Quantitative Easing, QE, Staatsanleihenkäufe. Ja, und bei Fiskalpolitik, da geht es jetzt teilweise um Steuerstundungen, um Hilfskredite und so weiter. Vielleicht ganz kurz mal, um euch da einen kleinen Überblick zu geben, was da jetzt genau passiert. Einige Worte zur Geldpolitik. Ganz grob zusammengefasst ist es so, dass, wie gerade gesagt, die EZB, die Fed und so weiter ihre Anleihenkaufprogramme nochmal ausgeweitet haben. Ja, die Fed kauft aktuell täglich 50 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen. Sie hat sich auch dieses eigene Limit von 700 Milliarden insgesamt hat sie abgeschafft. Das gibt es nicht mehr. Deswegen sagt man jetzt auch QE Infinity. Es wird erstmal unbegrenzt, werden erstmal Staatsanleihen gekauft. Was viel auch diskutiert wurde in den letzten Wochen, ist jetzt, dass in den Repo-Markt sehr, sehr viel Liquidität gepumpt wurde. Es gab jetzt in den letzten Wochen weltweit eine unglaublich hohe Nachfrage nach US-Dollar-Cash. Ja, der US-Dollar ist einfach die Leitwährung schlechthin. Und jeder hat versucht, an US-Dollar-Cash zu kommen. Ja, aus allen möglichen Assets wurde rausgegangen, Aktien wurden verkauft, es wurden Staatsanleihen verkauft, es wurde Bitcoin verkauft, es wurden sogar deutsche Staatsanleihen und US-Staatsanleihen verkauft, mal einige Tage lang. Also es war wirklich das Einzige, was gezählt hat, war Cash. Und um dieses Cash zur Verfügung zu stellen, hat eben die New York Fed da unglaubliche Massen an Liquidität in den Repo-Markt gepumpt. Ja, und hier in Europa ist es natürlich vor allem jetzt dieses neue Pandemic Emergency Purchase Program, was da heraussticht. Da hat die EZB jetzt im März angekündigt, dass sie nochmal dieses Jahr 750 Milliarden an Staatsanleihen zusätzlich kaufen möchte zu dem sowieso schon erhöhten QE, das ja vor einigen Monaten wieder angefahren und dann auch nochmal erhöht wurde. Das Besondere an diesem Pandemic Emergency Purchasing Program oder PEP, wie es auch genannt wird, ist nicht nur das Volumen, das sehr hoch ist. Also mal zum Vergleich, bis jetzt oder bis Ende 2018 wurde insgesamt gut 2000 Milliarden Euro an Staatsanleihen gekauft und jetzt nur dieses Jahr wurde das halt nochmal um 750 Milliarden erhöht. Es ist aber nicht nur dieses Volumen, was so besonders ist an diesem Programm, sondern diese Staatsanleihenkäufe haben einen größeren Rahmen an Assets, die gekauft werden. Und zwar werden beispielsweise aktuell auch griechische Staatsanleihen gekauft. Das war vorher nicht der Fall. Und generell werden einfach riskantere Assets jetzt in diesem Anleihenkaufprogramm gekauft. Und last but not least, eine ganz wichtige Regeländerung auch noch hier ist, es gab bis jetzt immer einen Cap bei 33%. Das heißt, die EZB hat nie mehr Staatsanleihen von einem Staat gekauft als 33% aller ausstehenden Anleihen. Und dieses Limit hat sie sich jetzt auch abgeschafft. Das heißt, es können jetzt auch mehr als 33% der ausstehenden Schulden eines Staates gekauft werden. Also dieses Programm ist in vielerlei Hinsicht speziell aggressiv und das gilt auch zusammenfassend für alle Zentralbanken. Sie haben jetzt sehr, sehr schnell agiert, aber auch sehr, sehr viel aggressiver und umfangreicher als nach der Finanzkrise 2008, 2009. Da hat ja die EZB eigentlich nur die Zinsen gesenkt damals, da gab es überhaupt kein QE. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Geldpolitik diese Krise nicht alleine lösen können wird, vor allem, weil wir ja schon, wie bereits gesagt, eine realwirtschaftliche Krise haben. Die Zentralbank kann jetzt für günstige Refinanzierungsmöglichkeiten sorgen, sie kann so ein bisschen Ruhe in den Markt bringen, aber die Zentralbank vergibt eben nicht direkt Kredite an Unternehmen. Wir haben auch noch kein Helikoptergeld in Europa und deswegen brauchen wir eben hier die Fiskalpolitik.
Ja, jetzt hast du mal die Geldpolitik kompakt zusammengefasst. Den gleichen Versuch unternehme ich jetzt mal für die Fiskalpolitik. Und zwar im Genauen für Deutschland, Schweiz, USA und die EU. Beginne ich mal mit Deutschland. Deutschland ist sehr aktiv. Das Programm hat eigentlich drei Säulen. Die erste ist dann auch der Wirtschaftsstruktur geschuldet, nämlich dass kleine Betriebe, Selbstständige und Freiberufler auch wirklich einen Großteil der Wirtschaftsleistung ausmachen. Für diese wurde eben ein Soforthilfeprogramm über 50 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Daneben gibt es in der zweiten Säule einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, wirklich für großvolumige staatliche Stützungsmaßnahmen. Hier sind wir jetzt in diesem dreistelligen Milliardenbereich, von dem wir hier gerade gesprochen haben. Interessant daran ist, dass der Staat tatsächlich, wenn nötig, sich direkt an Unternehmen beteiligen kann, um auch diese zu stabilisieren, wenn sie in Schieflage geraten. Und die dritte Säule ist die wohl bekannteste, die auch viel durch die Medien geht, nämlich die der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder kurz KfW. Die spezielle Hilfskredite eine Höhe von 822 Milliarden anbietet für alle Unternehmen unabhängig von Größe und Alter.
Kannst du vielleicht mal ganz kurz dazu sagen, wie das genau funktioniert? Also soweit ich weiß, ist es ja so, dass die Kredite werden über Banken vergeben und da gibt es eine Bürgschaft von 90% und die Unternehmen müssen sich dann bei den Banken ja mehr oder weniger selbstständig melden, müssen da gewisse Formulare ausfüllen und können dann möglichst schnell natürlich auf diese Kredite zugreifen. Hast du da irgendwelche Idee, wie schnell das funktioniert? Oder?
Ja, tatsächlich. Also seit dem 23. März können Unternehmen Mittel aus diesem KfW-Sonderprogramm bei ihrer Hausbank beantragen, was erstmal gut ist, weil die Hausbank ja näher an den Unternehmen ist und somit die Entscheidung besser treffen kann. Da treffen jetzt nur zwei Ziele aufeinander, die dann eigentlich einen Zielkonflikt darstellen. Das eine ist der hohe Ansturm mit dem Wunsch, möglichst schnell an Geld zu kommen. Und auf der anderen Seite ist eben eine notwendige Kreditvergabeprüfung der Bank, die ja zumindest bisher noch zum Teil mit im Risiko stand. Und da gab es jetzt Beschwerden eben, namentlich vom Bundesverband der freien Berufe, dass die Hausbanken sich eher defensiv verhalten würden und dann oft zum Nadelöhr würden. Dadurch ist Druck auf die Bundesregierung gewachsen, diese KfW-Kredite wirklich mit zu 100% abzusichern, was dann jetzt am 6.4. auch der Fall geworden ist.
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, was ich davon halten soll. Also es ist natürlich so, dass jetzt, ich kann mir vorstellen, dass jetzt kleinere Banken gerade hier zum Nadelöhr werden, weil die natürlich keine Mittel und Ressourcen haben, um jetzt, wenn alle ihre Kunden gleichzeitig Kredite haben wollen und wahrscheinlich auch Institutionen, die bislang noch nicht ihre Kunden waren, Kredite haben wollen, da kann ich mir vorstellen, dass das einfach nicht umsetzbar ist in so kurzer Zeit. Ich weiß nicht, ob es so eine sehr gute Idee ist, jetzt zu sagen, wir geben das Geld wirklich komplett ohne Prüfung raus. Ich denke, das kann man in einem kleineren Maßstab vielleicht machen. Aber es ist einfach so, dass es schon Sinn ergibt, diese Kreditprüfung noch zu machen. Und wenn es eben gute und langjährige Kunden einer Bank gibt, dann geht es sicherlich sehr schnell. Wenn Kunden natürlich jetzt ganz neu kommen, dann dauert es einfach ein bisschen. Aber jetzt Geld willkürlich herzuschenken, da sehe ich irgendwie auch nicht allzu viel Sinn dahinter.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Relativierend muss man dazu sagen, dass der Bund bei dieser hundertprozentigen Haftung immerhin noch wenige Kriterien mitgegeben hat. Nämlich, der Betrieb muss dann auch mindestens 11 Mitarbeiter haben, also in gewisser Weise wirklich schon auf eigenen Beinen stehen, seit Januar 2019 schon am Markt aktiv sein und das Unternehmen ist oder muss bereits profitabel sein, also quasi seit 2019 oder im Durchschnitt der letzten 3 Jahre einen Gewinn erzielt haben.
Ja, das ist definitiv sinnvoll, denke ich. Das habe ich auch gelesen und das ist, denke ich, das Mindeste, was man da voraussetzen muss, dass man jetzt eben keine Zombie-Unternehmen, die schon seit Jahren miese schreiben, auch noch mit Steuergeld irgendwie künstlich am Leben hält.
Ja, und was ich halt auch noch gelesen habe, ist, dass es auch da tatsächlich dann schwarze Schafe gibt, die halt versuchen, aus einem defizitären Unternehmen hier jetzt noch einen Mitnahmeeffekt zu erzielen und einfach an Kredite zu kommen.
Kann ich mir gut vorstellen. Es ist natürlich unglaublich schwierig zu steuern und im Endeffekt wird es auch jetzt so sein, dass da Leute Geld bekommen, die es wahrscheinlich nicht verdient hätten. Aber das sind einfach so Kollateralschäden, die man jetzt akzeptieren muss, damit die Wirtschaft nicht total den Bach runtergeht.
Ja, die schweizerische Fiskalpolitik habe ich mir dann auch angeschaut. Der Bundesrat investiert tatsächlich auch in Form von Garantien 42 Milliarden Schweizer Franken. Hier ist der Fokus rein auf KMU. Also im Gegensatz zu Deutschland gibt es jetzt keine großvolumigen staatlichen Stützungsmaßnahmen, sondern wirklich adressiert an KMU den sogenannten Covid-19-Kredit in unterschiedlichen Facetten. Und der kommt in der Schweiz sehr gut an, denn bereits am ersten Tag vergaben die Schweizer Banken Überbrückungshilfen von rund 2 Milliarden Franken aus diesen 42 Milliarden. Und auch in der Schweiz handelt es sich hier um das größte Wirtschaftshilfspaket der schweizerischen Geschichte.
Ja, ich habe da in der NZZ teilweise gelesen, dass es unter 30 Minuten gedauert hat zwischen Kreditantrag und Auszahlen. Also vor allem, wenn es wieder bestehende Kunden einer Bank waren, die dann wirklich zu 0% Kredite bekommen haben in unter 30 Minuten. Das ist schon natürlich vom Feinsten, wenn das so funktioniert.
Genau. ziehen wir in das nächste Land, die Vereinigten Staaten. Und ja, jetzt sind wir wirklich in einer anderen Liga. Also was dort vonstatten geht, fiskalpolitisch, ist faszinierend. Denn es ist ein massives Konjunkturpaket von 2,2 Billionen US-Dollar, also 2.200 Milliarden US-Dollar. Und Trump lässt sich dann auch nicht nehmen, das auf Twitter gewinnbringend für seine politische Karriere zu verkaufen. Zitat Anfang, das größte wirtschaftliche Hilfspaket in der amerikanischen Geschichte. Zitat Ende. Also dieses Volumen entspricht circa 10% der jährlichen Wirtschaftsleistung in den Staaten. Was dort jetzt noch interessant ist, dass es im Gegensatz zu Deutschland und Schweiz sogar direkte Auszahlungen an die meisten Steuerzahler gibt. So bekommt ein Erwachsener 1200 US-Dollar pro Person und für ein Kind obendrauf nochmal 500 US-Dollar.
Davon halte ich übrigens nicht so viel. Auch generell Helikoptergeld. Hier hast du immer das Problem, dass es so Gießkanne ist. Ja, jeder bekommt Geld und da gibt es verschiedenste Probleme. Also erstens mal bekommen auch sehr, sehr viele Leute Geld, die es überhaupt nicht brauchen. Jemand, der jetzt seinen Job nicht verliert und gut verdient, bei dem machen 1.000 Dollar keinen Unterschied, da gibt es deswegen nicht mehr oder weniger aus. Und die, die das Geld wirklich brauchen, weil sie zum Beispiel ihren Job verloren haben, die denen bringen 1.000 Dollar im Endeffekt auch nichts. Ja, davon kannst du meistens vielleicht einen Monat deine Miete zahlen oder zwei Monate. Also das bringt die nicht weiter. Und das nächste Problem ist, dass gerade weil wir aktuell so in der Krise sind, ist es oft so, dass Menschen dann das Geld nicht ausgeben, sondern sparen, um eben sich gegen die Krise zu wappnen. Und deswegen ist so klassisches Helikoptergeld, einfach jedem Geld überweisen, halte ich immer für keine sonderlich zielgerichtete Maßnahme.
Ja, in dem Kontext ist mir die Diskussion rund um Gutscheine sehr positiv aufgefallen. Was ich zumindest schon denkbar finde, ist dann eben staatliche Gutscheine unter anderem für Lebensmittel auszuteilen. Wenn es wirklich zu Problemen kommt, dann ist wenigstens sichergestellt, dass es die erreicht, die es brauchen und dass es auch wirklich, also dass das Mittel wirklich in das fließt, wofür es gedacht ist, nämlich zum Beispiel Essen.
Ja, genau. Und am besten die Gutscheine noch auf der Blockchain und dann haben wir ja später noch in unserer These 4 bisschen Zeit, genau darüber zu reden. Lass uns doch vielleicht nochmal kurz nach Europa schauen und dann weitergehen.
Ganz genau. Hier, um die Wanderung durch die Länder hier abzuschließen, ein kurzer Blick noch auf die EU. Also vorneweg, die brandneue Nachricht ist, dass es zumindest bisher oder zunächst keine Corona-Bonds gibt, aber auch wieder ein ambitioniertes Maßnahmenpaket beschlossen wurde in der Europäischen Union. Und die größte Diskussion hier ist ja, wie umgehen mit den am stärksten betroffenen Ländern, nämlich Italien und Spanien, die gleichzeitig auch noch eine hohe Schuldenquote haben. Wie gesagt, keine Corona-Bonds, aber es werden kurzfristig aus dem bereits existierenden europäischen Stabilitätsmechanismus oder ESM 240 Milliarden zur Verfügung gestellt. Und darüber hinaus gibt es dann auch in der EU noch Mittel wieder für KMU. Also das zieht sich wirklich durch, dass wirklich in allen Ländern gerade KMU adressiert werden. Und ein dritter Aspekt in der europäischen Fiskalpolitik ist dann noch ein Kurzarbeiterprogramm namens SURE, das eben das Ziel hat, Beschäftigten zu helfen, die wegen der Corona-Krise weniger oder gar nicht mehr arbeiten können. Weil wenn man es schafft, während der Krise Arbeitslosigkeit zu verhindern, kann auch nach der Krise im Rahmen einer Exit-Strategie die Produktion wieder schneller hochgefahren werden, weil Unternehmen nicht extra wieder Leute anstellen müssen.
Ja, also ich denke, das Fass Corona-Bonds machen wir jetzt heute hier mal nicht auf. Das ist auch, glaube ich, auch nicht Kernthema unseres Podcasts. Da wird es sicherlich noch vieles zu diskutieren geben in den nächsten Wochen. Ja, mich als Volkswirt interessiert das auf jeden Fall stark. Und ja, da kann ich jedem nur raten, dran zu bleiben an dem Thema, ob es da noch was gibt oder nicht. Ich denke, die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen. Ich würde jetzt vielleicht mal zur nächsten These weitergehen, denn eine Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wir haben jetzt von den ganzen Milliarden gehört, also dreistellige, teilweise vierstellige Milliardenbeträge an Liquidität, die da jetzt in die Wirtschaft fließen. Und da stellen sich natürlich zwei Fragen. Das erste ist mal, führt das Ganze eventuell zu einer Inflation? Dazu haben wir gerade schon ein bisschen was gesagt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, woher kommt diese Liquidität eigentlich? Also woher kommt dieses ganze Geld plötzlich? Deswegen ist unsere dritte These, dass diese geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen zu einer Hyperinflation und zu einer Staatsschuldenkrise führen können. Ja, wie gesagt, Hyperinflation haben wir, denke ich, schon ausführlich besprochen. Das gab es letzte Woche. Falls du dir die Episode nicht angehört hast, hör da nochmal rein. Heute in der ersten These haben wir darüber gesprochen. Deswegen würde ich sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf dieses Thema der Staatsschulden und einer potenziellen Staatsschuldenkrise. Das Gute in Deutschland und in der Schweiz ist, dass wir einen aktuell vergleichsweise niedrigen Schuldenstand haben. Das heißt, wir sind mit relativ niedrigen oder wenig Schulden in diese Krise reingegangen. In Deutschland war es zum Beispiel so, dass wir 2012 noch über 80% des BIPs verschuldet waren und dann jetzt in 2019 haben wir das Ganze unter 60% gedrückt. Das heißt, wir haben jetzt wieder Luft nach oben. Die Staatsverschuldung wird auch sicherlich steigen, vermutlich an die 100% sogar, je nachdem, wie lange das Ganze noch dauert. Aber der deutsche Staat kann sich das auch leisten. Und soviel ich weiß, sieht es bei den Schweizern sogar noch sehr viel besser aus.
Das ist so, denn in der Schweiz sanken 2019 die Staatsschulden um 2,5 Milliarden auf aktuell rund 97 Milliarden. Das entspricht einer Schuldenquote von ca. 14%. Und im Vergleich dazu kann man auf Italien schauen mit 134% und Griechenland 181%. Also ja, die Schweiz kann sich hier echt nicht beschweren.
Ja, also das ist wirklich nach globalem Maßstab auch lächerlich niedrig, diese Schuldenquote in der Schweiz. Was man vielleicht an der Stelle noch sagen muss, ist, dass diese Schuldenquote nicht alles ist. Also man kann auch nach Japan sehen, die haben deutlich über 200% Staatsverschuldung und die sind jetzt auch nicht von einer Staatspleite bedroht. Genauso die USA hat um die 100%, ist auch weit davon entfernt, pleite zu gehen. Es kommt nämlich auch immer darauf an, wie viel Schuldenkapazität hast du denn? Und jeder Investor weltweit ist sehr, sehr froh darüber, den USA Geld zu leihen und Staatsanleihen aus den USA zu kaufen. Und deswegen hat die USA auch überhaupt kein Problem, selbst mit 150% wahrscheinlich hätte die USA kein Problem, ihre Schulden an den Mann zu bringen. Fakt ist auf jeden Fall mal, dass wir jetzt hier in Deutschland und auch in der Schweiz aktuell keine Angst haben müssen vor einer Staatspleite. Aber du hast es erwähnt, in Italien, in Griechenland, in Spanien sieht das Ganze etwas anders aus. Es war ja auch direkt so, dass nach Ausbruch der Krise die Zinsen auf die italienischen Staatsanleihen nach oben gegangen sind. Und erst als die EZB dann eingegriffen hat, hat sich diese Situation wieder etwas beruhigt. Und das zeigt eigentlich auch schon so eine Antwort auf die Frage, wer übernimmt denn diese ganzen Schulden? Also wo kommt denn das Geld her? Denn die EZB kauft ja kräftig Staatsanleihen. Was die EZB nicht macht, ist, dass sie diese Staatsanleihen direkt von den Staaten kauft, also am Primärmarkt, wenn diese Anleihen emittiert werden, sondern es funktioniert indirekt. Das heißt, die EZB kauft nur am Sekundärmarkt. Das heißt, die Anleihen, die bereits emittiert wurden und bereits gehandelt werden am Markt, die kauft die EZB auf. Denn dieser direkte Abkauf von Staatsanleihen, der ist nicht erlaubt. Das wäre also monetäre Staatsfinanzierung. Das ist in der Eurozone verboten. Und ich bin ehrlich gesagt davon auch kein allzu großer Fan. Man kann jetzt natürlich sagen, indirekt macht das die EZB ja schon. Und wo ist da der große Unterschied? Ich denke, einen Unterschied gibt es schon noch. Ich glaube, wenn man wirklich massive monetäre Staatsfinanzierung durchsetzen würde, dann würde das langfristig, denke ich, die Ausgabendisziplin der Staaten ja schon beschädigen, weil im Endeffekt leiht sich der Staat von sich selbst Geld. Und das kann langfristig meiner Meinung nach nicht funktionieren. Es würde wahrscheinlich zu höheren Inflationsraten führen, da man diese Liquidität, die dann in den Markt kommt, wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig einfangen kann. Nichtsdestotrotz ist das schon ein Weg aus der Staatsschuldenkrise, dass die Zentralbank massiv diese Staatspapiere, Staatsanleihen aufkauft. Es gibt noch andere Wege, teilweise auch schon gemacht, und zwar der Schuldenschnitt wäre eine andere Maßnahme. Das gab es vor ein paar Jahren bei Griechenland. Da wurden Schulden also einfach erlassen. Ich halte das aber eher für unwahrscheinlich, wenn wir uns jetzt größere Länder ansehen, wie beispielsweise Italien oder Spanien. Das sind einfach zu große Volumina, als dass man da einfach die Schulden erlassen könnte.
Ja, jetzt steht ja im Raum die These, dass diese geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen wirklich zu einer Hyperinflation und Staatsschuldenkrise führen. Würdest du es jetzt bestätigen?
Also über Inflation habe ich schon gesagt, da sehe ich kein Problem. Ich sehe dann eher das Problem der Staatsverschuldung. Aber wie gesagt, eben nicht in den Ländern wie Deutschland. sondern in den Ländern wie Italien, Spanien und so weiter. Und was ich jetzt versucht habe, mal zusammenzufassen, ist, wie ist es denn möglich, dass wir trotz dieser hohen Verschuldung die Wirtschaft am Leben erhalten? Und eine Möglichkeit wäre eben, dass die EZB die Staatsschulden aufkauft. Das wäre aber dann schon wahrscheinlich sehr, sehr nahe an einer monetären Staatsfinanzierung, wo man dann wieder das Problem der Inflation hat langfristig. Also man bekommt da auch nichts geschenkt. Und andere Wege, aus so einer hohen Verschuldung wieder rauszukommen, wäre eben, wie gesagt, ein Schuldenschnitt. Das ist aber für Italien meiner Meinung nach auch keine allzu passable Lösung. Deswegen gibt es noch eine letzte Variante, über die ich noch reden wollte. Und das wär dann eben die Inflation. Das heißt, dass Schulden weginflationiert werden. Das Interessante hier ist, dass man dazu keine Hyperinflation braucht. Die Inflation muss einfach nur höher sein als das allgemeine Zinsniveau, also als die Refinanzierungskosten der Staaten. Das heißt, wenn die sich für 1-2% oder noch weniger verschulden können, aber wir 3-5% Inflation haben, dann ist es eben so, dass langfristig Schulden abgebaut werden. Das nennt man auch finanzielle Repression. Und das geht natürlich leider auf die Kosten der Sparer, die dann ihr Erspartes natürlich auch verlieren, dadurch, dass es weginflationiert wird. Aber das ist ein Weg, der schon öfters gegangen wurde in der Geschichte. Beispielsweise die Engländer nach dem Zweiten Weltkrieg haben ganz stark über so finanzielle Repression haben es geschafft, ihr Schuldenniveau wieder extrem zu senken. Also wir hatten schon weit, weit höhere Schuldenniveaus als heutzutage in den USA, in Großbritannien. Und die haben es auch geschafft, ohne jetzt eine Währungsreform oder Schuldenschnitte, diese Schulden wieder nach unten zu bekommen. Und ich glaube, und deswegen ist auch das Thema Corona-Bonds so interessant, dass es im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt in Europa, dann werden Schulden vergemeinschaftet. Denn es kann kein europäischer Staat ein Interesse daran haben, dass Italien, Spanien und so weiter pleite geht. Und die EZB ist da jetzt wirklich an der Grenze. Die macht alles, was geht. Die kauft unglaublich viele Staatsanleihen. Das heißt, wenn das nicht ausreicht, dann müssen irgendwann, denke ich, Schulden vergemeinschaftet werden in der Eurozone.
Ja, und steckt da in deiner Einschätzung jetzt ein ökonomisches Kalkül, dass eben kein europäisches Land pleite gehen darf, weil es dann als Nachfrageland oder als Wirtschaftspartner wegfällt?
Genau, also natürlich ökonomisch, aber auch politisch. Also ich glaube sogar, dass der politische Faktor noch größer ist als der ökonomische, weil das würde bedeuten, dass wir Europäer einen Mitgliedstaat pleite gehen lassen. Das haben wir im Endeffekt mit Griechenland schon gemacht. Denen haben wir die Schulden dann aber erlassen. Aber auch da kannst du dich sicher noch erinnern, was das für ein Drama war. Und ja, in Griechenland haben deutsche Flaggen gebrannt. Merkel wurde irgendwie bespuckt, also auf Plakaten. Und ich glaube, genau das wollen wir verhindern jetzt in dieser Krise. Und deswegen denke ich, würden die Politiker früher oder später, ist meine Prognose, ja, würden da Schulden vergemeinschaftet werden, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ja, kommen wir dann mal zur letzten These, These 4. Und jetzt geht es dann endlich auch um digitale Währungen. Und zwar ist die These 4, die Krise beschleunigt die Einführung digitaler Zentralbankwährungen. Das hat man ja jetzt in den letzten Tagen immer öfters gehört, dass digitale Zentralbankwährungen eventuell helfen könnten aktuell. Ich sehe ehrlich gesagt zwei Gründe, warum diese Krise eine Einführung digitaler Zentralbankwährungen beschleunigen könnte. Punkt 1 ist mal, das Bargeld ist auf dem Rückzug. Ja, es gibt immer weniger, wird immer weniger bar bezahlt. Punkt 2 ist es, so eine digitale Zentralbankwährung kann eventuell schnell und unkompliziert dazu beitragen, dass Unternehmen, aber auch Arbeitnehmern geholfen wird. Und vielleicht sprechen wir mal ganz kurz über diese beiden Punkte. Ich weiß nicht, Michael, hast du noch einige Zahlen zur Bargeldnutzung der letzten Tage? Also die These wäre jetzt mal, dass die Bargeldnutzung deutlich zurückgegangen ist aufgrund von Corona.
Ja, dem ist so. Also Geld wird derzeit tatsächlich auch in Deutschland wegen möglicher Ansteckungsgefahren mit dem Coronavirus gemieden. Das fängt interessanterweise jetzt schon an beim Bäcker und im Dorfladen, wo man inzwischen aus hygienischen Gründen mit der Karte bezahlen kann, was häufig insbesondere auf dem Land noch nicht der Fall war. Ich habe mich jetzt mal weiter im Einzelhandel umgeschaut, wo ja eigentlich am meisten bar bezahlt wird. Edeka und Aldi Süd fordern inzwischen explizit bargeldlose Bezahlung. Also um da mal bei Aldi Süd zu bleiben, dort ist der Anteil an Kartenzahlungen um rund 20% hochgegangen. Und auch das kontaktlose Bezahlen wird inzwischen mehr verwendet. Also sprich, dass man die Karte nur noch ans Gerät hinhalten muss bei einem Betrag bis zu 25 Euro. Und dieser Betrag soll jetzt auch noch verdoppelt werden. was sicherlich wiederum mehr Leute dazu bringen wird, eben mit der Karte zu zahlen, sie nur hinzuhalten bei einem Betrag bis 50 € und der Bezahlprozess ist erledigt.
Ja, dann kann man auch, dann ist, hat es, denke ich, auch wirklich einen Vorteil gegenüber dem Bargeld, weil sobald man seinen PIN eingeben muss, ist natürlich wahrscheinlich das PIN eingeben viel schlimmer als die Bargeldübergabe. Der Betrag wurde in der Schweiz, glaube ich, jetzt auch sogar auf 80 Franken erhöht. Also da kann man dann tatsächlich auch einen größeren Einkauf davon tätigen. Ich meine, das reicht natürlich nicht für eine Woche für eine vierköpfige Familie, aber immerhin mal 80 Franken bzw. 50 € dann in Deutschland. Was mich immer noch so ein bisschen wundert, ist, dass es ja eigentlich wissenschaftlich fast Konsens ist, dass Bargeld kein Infektionsweg ist und trotzdem wird, ja, selbst in den Medien, ich habe gesehen, die Heute-Schau, glaube ich, hat darüber berichtet, das Heute-Journal, Entschuldigung, dass eben Bargeld jetzt gemieden werden sollte. Und ja, ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht so erklären, warum da jetzt so Stimmung gemacht wird gegen das Bargeld, obwohl es eigentlich ja, wie gesagt, kein Ansteckungsweg ist.
Ja, also da ist tatsächlich Unterschied zwischen der Meinung der Fachleute, die sich total einig sind, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass das Coronavirus über Geldscheine oder Münzen übertragen wird. Aber die Frage ist halt, inwieweit diese Meinung von Fachleuten in der generellen Öffentlichkeit ankommt, insbesondere wenn man dann gegen die Leitmedien wie das Heute-Journal ja, ankämpft
Es
sozusagen.
ist natürlich auch so, dass auch Klopapierhorten, es geht entgegen der Meinung der Fachleute und es wird trotzdem gemacht. Also der Konsument ist nicht immer rational, aber ja, wie gesagt, dass eben große Medien da trotzdem so Stimmung gegen das Bargeld machen, hat mich dann doch ein bisschen gewundert. Wobei ich bin jetzt kein Bargeld-Fanatiker, ich zahle alles mit der Karte. Ja, aber es war trotzdem verwunderlich. Heißt das jetzt eventuell das Ende des Bargelds? Was ist da deine Meinung dazu?
Ah, da tue ich mich noch schwer, weil, also da müssen wir eben auf das Land schauen, über das wir reden. Jetzt reden wir hier mal über Deutschland und die Schweiz. Das ist halt schon noch in der DNA der Leute verankert, dass man insbesondere kleine Käufe wie eben beim Bäcker oder im Lebensmittelmarkt macht. Aber der Trend ist unaufhaltsam, dass ja, junge Leute zunehmend ohne Bargeld zahlen und
Ja, aber auch die Älteren, die merken jetzt eventuell, vielleicht weil sie gezwungen sind oder weil sie incentiviert wurden, merken jetzt eventuell, wie simpel es doch ist, mit der Karte zu zahlen und gewöhnen sich da dann eventuell daran, weil sie wirklich sehen, oh, ich muss die Karte ja nur noch hinhalten, weil ganz oft ist es ja auch so ein bisschen Angst vor Technik, ja. Und jetzt sehen sie, dass es ganz einfach ist. Gleichzeitig auch die Händler, die kaufen sich jetzt oder die schaffen sich jetzt Kartenterminals an, bieten dieses bargeldlose Zahlen an, selbst beim Bäcker auf dem Land. Und der Bäcker wird ja sicherlich jetzt nach der Krise dieses Terminal nicht wegschmeißen, sondern das hat er dann. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sich da jetzt gewisse Dynamiken entwickeln, dass wir dann doch relativ abrupten Anstieg auch nach der Krise noch an Kartenzahlungen sehen.
Ja, also wenn diese Krise dazu führt, dass Bargeld weniger genutzt wird, dann ist das fein für mich. Auf der anderen Seite, hat Bargeld denn Nachteile aus deiner Sicht? Ich meine, es verursacht Produktionskosten, aber wenn es eben Leute gibt in unserer Gesellschaft, die Bargeld zum Beispiel aus Anonymitätsgründen präferieren, dann ist es auch fein für mich.
Ja, das ist eigentlich das perfekte Stichwort für die Episode, die in der nächsten Woche erscheinen wird. In der nächsten Woche gibt es dann mal wieder eine Episode zu dem Thema das Ende des Bargelds. Da haben wir aktuell eine Reihe hier im Programm, die produziert wird. Und da geht es in der nächsten Woche dann eben um dieses digitale Bargeld. Denn du hast tatsächlich recht, dass Bargeld zwar im Gebrauch umständlich ist, aber es ist natürlich auch für uns die einzige Möglichkeit, für uns Bürger echtes Geld zu halten, also echtes Zentralbankgeld. Und ich verstehe es nicht, warum wir diesen Trade-off hier eingehen müssen, warum wir echtes Zentralbankgeld eben nicht auch digital in digitaler Form halten können. Und darum geht es dann in der nächsten Woche.
Ja, dann würde mich tatsächlich interessieren, ob dann digitales Zentralbankgeld dann auch diese volle Anonymität gewährleistet.
Ja, da gibt es verschiedene Konzepte, aber dazu dann mehr in der nächsten Woche. Lass uns vielleicht hier nochmal zu diesem zweiten Punkt was sagen, was eben die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen begünstigen könnte. Und das war die Tatsache, dass es eben schnelle und unkomplizierte Hilfe ermöglicht. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass Banken sich da aktuell so ein bisschen zum Flaschenhals entpuppen. Und dann es liegt anscheinend an den Banken, dass Kredite nicht vollumfänglich oder schnell ausbezahlt werden, weil Banken eben doch ihre Kreditnehmer noch prüfen müssen. Und jetzt gab es eben die Idee, ob man das nicht ersetzen könnte und den Bürgern direkt einen Zugriff auf das, auf die Konten der Zentralbank geben könnte über einen Euro-Token. Also es gab da einen großen Hackathon, Wir versus Virus in Deutschland mit 28.000 Teilnehmer. Da kamen dann am Ende knapp 1.500 Ideen zustande. Und eine dieser Ideen war eben ein Blockchain-basiertes System zur Verteilung von Konsumgutscheinen mit Hilfe von Euro-Token. Also es ging ganz konkret darum, eben Bundeszuschüsse an Unternehmen und Verbraucher auszuzahlen, eben mit Hilfe eines Token, mit Hilfe von Distributed Ledger Technology. Ich kenne jetzt den konkreten Entwurf nicht. Was mir dazu nur einfällt, ist, dass das Ganze natürlich nur funktionieren kann, und das ist die Innovation, die wir zuerst brauchen, bevor wir so einen Euro-Token einführen, ist es eine elektronische ID. Denn ohne elektronische ID weiß ich natürlich nicht, welches Unternehmen jetzt die Voraussetzungen dafür erfüllt, einen Kredit oder Hilfszahlungen zu erhalten. Genauso auch, wenn es um die Konsumenten und die Endkunden geht, dann im Endeffekt, wie stelle ich sicher, dass sich nicht jemand 3 oder 4-mal diesen Euro-Token auszahlen lässt, wenn ich nicht genau weiß, an wen ich dieses Geld am Endeffekt überweise oder ausbezahle.
Ja, und wenn ich mir Referenzprojekte zumindest in Deutschland im Digitalisierungsbereich anschaue, dann stimmt mich das negativ. Ich denke da an die Gesundheitskarte, die bis heute nicht vollumfänglich eingeführt wurde, sodass ich nicht weiß, ob dann eine digitale ID schneller vom deutschen Staat eingeführt werden würde.
Ja, es gibt da ja tatsächlich schon Ideen, und auch der Personalausweis ist ja auch schon so halb digitalisiert in Deutschland. Es gibt da jetzt aber aktuell auch diese EID. Im Endeffekt gibt es da zwei Ansätze. Einmal diese EID, die ist wirklich zentralisiert. Das ist in einer zentralisierten, vom Staat überwachten oder geführten Datenbank. Zwar basierend auf kryptografischen, nutzt kryptografische Techniken. Eine Alternative, die es gibt, ist basierend auf der Blockchain-Technologie, dass dann eben dezentralisiert IDs verwaltet werden und dass du dann selbst eben dich mit deinem Private Key ausweisen kannst und diese Identität eben dezentral auf einer Blockchain gespeichert wird. Beides möglich, beides im Anfangsstadium, gebe ich dir recht. Und deswegen ist es auch so, dass es jetzt in der aktuellen Krise, ist das kein gangbarer Weg, dass jetzt irgendwie ein digitaler Euro eingeführt wird. Es war beispielsweise auch in den USA so, dass es da in einem Gesetzesentwurf der Demokraten, wo eben Maßnahmenpakete diskutiert wurden jetzt für diese Krise, da wurde aber auch die Rede vom digitalen US-Dollar, der wurde da gefordert, und auch da war das Ziel, eben Konsumenten direkt Zahlungen zukommen zu lassen. Das wurde aber jetzt am Ende auch nicht umgesetzt. Ich glaube, da ist die Technik einfach noch nicht so weit, dass das heute schon helfen kann. Aber in Zukunft kann das tatsächlich funktionieren, das kann ich mir vorstellen. Alles klar, dann lass uns doch mal langsam zum Ende kommen und vielleicht ganz kurz noch über unsere Fundstücke reden. Vielleicht möchtest du anfangen mit deinem Fundstück für diese Woche?
Ja, sehr gerne. In der Vorbereitung auf die heutige Folge ist mir Statista über den Weg gelaufen mit sehr guten Statistiken und Zahlen zur Corona-Pandemie eben. Also Statista ist dieses deutsche Online-Portal für Statistik, das in mehreren Sprachen diverse Zahlen aus unterschiedlichen Quellen zusammenführt, und es zählt tatsächlich zu den erfolgreichsten Statistikdatenbanken der Welt. Und gerade aktuell zum Thema Corona gibt es hervorragende Zahlen, also sowohl national als auch international. Und das kann ich euch sehr ans Herz legen. Den Link zu genau diesem Corona-Thema auf Statista haben wir euch mitgebracht, wenn ihr eben nicht nur Medien konsumieren wollt, sondern die Zahlen selber lesen wollt und euch eine eigene Meinung bilden wollt.
Ja, also Statista bin ich tatsächlich auch ein Fan davon, was natürlich schade ist, aber sehr, sehr absolut verständlich, dass man jetzt mit so einem Basic-Free-Account, also der nichts kostet, nur sehr beschränkt Zugang hat zu den Daten selbst. Also man kann sich da ja schon teilweise Graphen plotten lassen, und das ist wirklich top. Aber soweit ich weiß, das erste mögliche Paket, das es gibt, ist dann ein Premium-Account, wenn man dann wirklich Zugriff auf die Daten haben will und das auch als Excel-File irgendwie bearbeiten möchte. Und der kostet normalerweise $59 im Monat, wenn man das jährlich zahlt. Aktuell ist er auf $39 runtergesetzt. Also wenn das für dich irgendwie interessant ist, aber ansonsten ist das, denke ich, ein Angebot, das eher für Unternehmen oder Universitäten interessant ist. Und wir begnügen uns dann einfach mit dem kostenlosen Angebot. Ja, ganz kurz noch zu meinem Fundstück. Es sind heute zwei Fundstücke und es ist schamlose Self-Promotion heute. Und zwar geht es einmal um einen Podcast, bei dem ich zu Gast war. Der Podcast heißt 21, ist ein Podcast, bei dem es normalerweise hauptsächlich um Bitcoin geht. Ich habe mich aber mit Dennis Reimann dort unterhalten über die Maßnahmenpakete der EZB. Also wenn es dich noch ein bisschen genauer interessiert, was die EZB genau gemacht hat jetzt und beschlossen hat in den letzten Wochen, dann ja, gerne da mal reinhören. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Und Teil 2 der Self-Promotion ist eine kleine Serie zum Thema Monetary Policy, die ich auf YouTube veröffentlicht habe. Also auch dieser Podcast übrigens erscheint auch auf YouTube. YouTube ist jetzt nicht gerade ein Ort, an dem viele Podcasts gehört werden. Das sieht man auch da an den Hörerzahlen. Aber diese Videos, wie gesagt, die könnt ihr euch gerne ansehen. Die sind mit Bild. Das habe ich im Rahmen eines Kurses gemacht, den ich hier an der Uni in St. Gallen gebe. Thema Monetary Policy and Financial Markets. Deswegen das Ganze auch auf Englisch, nur so zur Vorwarnung. Aber da schauen wir uns auch nochmal ganz genau an, wie funktioniert konventionelle und unkonventionelle Geldpolitik. Wie funktioniert QE? Was passiert da genau? Wie kommt es zu Überschussliquidität? War QE effektiv? Und was ich auch mache alle paar Wochen, ist ein kleines Q&A-Video. Das erste Q&A-Video ist jetzt auch schon online. Da könnt ihr mir gerne Fragen stellen unter den Videos oder über sonstige Kanäle. Und sobald ich dann einige Fragen gesammelt habe, mache ich da dann auch Q&A-Videos und versuche da eure Fragen zu beantworten. Ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, ziehen wir hier mal einen Strich. Wir hatten heute vier Thesen zu Corona und unserem Geldsystem und digitalen Währungen. Die erste These war, es gibt für diese Pandemie keine Blaupause. Wenn wir uns die letzten gut 100 Jahre ansehen, gibt es Krisen, die ähnlich sind, aber eben nicht identisch. Und deswegen muss man auch aufpassen, was man aus diesen Krisen mitnimmt und auf die heutige Zeit überträgt. Wir haben darüber gesprochen, dass diese schnellen und umfangreichen Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen richtig und wichtig sind in der aktuellen Situation. Aber, und das war die dritte These, dass man eben auch aufpassen muss, dass diese Maßnahmen nicht zu einer Inflation bzw. einer Staatsschuldenkrise führen. Hier waren wir uns, glaube ich, einig, dass Inflation jetzt aktuell eher weniger das Problem ist. Staatsschuldenkrise, da muss man natürlich jetzt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Für Deutschland, Schweiz, USA sicherlich kein Problem. Italien, Spanien, Griechenland, da sieht das Ganze sicherlich anders aus. Und da kommt es jetzt dann darauf an, wie aggressiv ist hier die EZB und inwieweit kommt es dann in Europa eventuell zu einer Vergemeinschaftung der Schulden über diese Corona-Bonds. Ja, und last but not least, These 4, die Krise beschleunigt die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen. Da haben wir darüber gesprochen, dass Bargeld immer weniger genutzt wird und digitales Bezahlen ja, als Substitut hier einspringt und gleichzeitig eben dieser digitale Euro-Token helfen könnte, ja, Hilfsmaßnahmen schneller umzusetzen. So viel dazu. Michi, hast du noch etwas zu sagen zum Ende?
Ja, also wir befinden uns nach wie vor zum Beginn einer potenziell längeren Pandemie und inwieweit wir diese vier, die von uns formulierten Thesen dann auch richtig sind oder nicht, wird spannend sein zu beobachten.
So ist es. Also dann bedanken wir uns bei euch wie immer fürs Zuhören. Wenn dir das Ganze gefällt, lass uns einen Daumen nach oben da, lass uns gerne ein Abo da. Wie gesagt, du findest den Kanal auch auf YouTube inklusive zusätzliches Material. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis nächste Woche schon zur nächsten Episode. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao zusammen.